Stefan, hast du irgendwelche Glutenproblematiken eigentlich? So, musst du pupsen, wenn du viel Brot isst? Es gibt ja Leute, die müssen echt unheimlich viel furzen, wenn sie Brot essen, egal was für ein Brot. Graubrot,
nee,
Weißbrot.
Also, eigentlich nicht. Hab ich nicht. Vielleicht auch schon seitdem, ich bin ja nicht mehr ganz vollständig. Mir hat man ja mal 20 Zentimeter vom Darm rausgeschnitten. Ich bin so der 6-Millionen-Dollar-Mann, wenn du das noch kennst, weißt du? Der hat ja dann auch so, dann sein Körper wurde optimiert, dass er schneller wird und so.
Du bist ein Cyborg jetzt.
Und ich bin so ein halber Cyborg, weil ich hab so einen Metallring, den sie mir da eingesetzt haben. Und ich habe jedes Mal Angst, wenn ich fliege, dass dann so piep, 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 kommen sie mal zurück. Versuch mal zu erklären, dass du keine Waffen bei dir hast, sondern dass da im Bauch keine Drogen drin sind, sondern da ist Metall drin. Ja.
Ich wusste das nicht.
Nee?
Nee. Hast du dir noch nie erzählt?
Ja, doch, aber jetzt habe ich es der Öffentlichkeit auch erzählt. Also wirst du Bescheid. Und deswegen habe ich sowieso keine Probleme. Es geht alles schneller. Das ist oben rein, unten raus. So.
Alles klar, heute geht's um Brot.
Meine Damen und Herren, wir sind Zion und Papke und das ist Spontane Verbrechen. Heute geht's um Brot, Martin.
Heute geht's um Brot, ja.
Ist schön, ist ein gutes Thema, finde ich. Ich backe ja selber gerne Brot.
Ja, ich weiß, du hast sogar schon mal eine Backanleitung schon mal verteilt.
Ich habe mal mitgefilmt, so ein typisches Instagram-Video mal gemacht, wie ich ein Brot gebacken habe.
Nussbrot war das, oder was?
Ja, ein Walnussbrot. Ist super. Ja. Geiles Rezept. Habe ich aus einem geilen Buch, kann ich dir empfehlen. Das Buch heißt Brot, Brot, Brot.
Kann ich mir gut merken.
Ja, wirklich.
Warte mal, ich schreibe mir mal auf. Was war das? Brot?
Dreimal Brot. Brot.
Und dann, was war noch? Brot. Okay.
Brot. Ja. Also mach mal wirklich. Also es lohnt sich auch selber zu backen.
Ich backe nicht gerne. Backen funktioniert bei mir überhaupt nicht gut.
Nee, mache ich total gerne. Muss auch sagen, aus meiner eigenen Familiengeschichte, jetzt wissen wir mal persönlich, mein Vater, der hat ja jahrelang an so einer Bohrmaschine gearbeitet im Schichtsystem. Mhm. Ja, also ich bin ja so ein Arbeiterkind. Aber der wollte immer Bäcker werden. Und der hat die Bäckerlehre angefangen und musste abbrechen, weil er eine Mehlallergie hatte.
Ja, siehst du. Ja, hast du
den Menschen. Der hat immer so Ausschlag an den Händen gekriegt und deswegen konnte er kein Bäcker werden. Meine Schwester ist es dann geworden.
Ja, siehst du.
Also es blieb in der Familie. Und ich mag Backen auch total gerne, aber ich mag neben dem Backen vor allen Dingen gerne Backwaren essen.
War ja auch gerne. Ich bin einfach unheimlich schlecht in Mathe gewesen, mein ganzes Leben lang. Und wenn du nicht vernünftig Mathe kannst und so, dann wirst du auch nichts in deinem Leben irgendwie so in der Art. Dann gesagt, ist egal, dann wäre ich Bäcker, da brauche ich nur Brötchen zählen. Das ist einfach. Das war meine schlaue Antwort damals.
Ja, total schlau. Ja, jedenfalls, bei mir liegt es in der Familie und ich finde das nach wie vor eigentlich, also wenn es, glaube ich, nochmal so richtig so Handwerk ist, finde ich es nach wie vor einen wunderbaren Beruf. Also ich backe ja selber total gerne auch Kuchen und so. Finde ich mega gut.
Ja.
Nur in dem Fall, den wir heute erzählen, ist ja das Bäckerhandwerk, also das ist dann grenzwertig. Ich glaube, wenn mir das damals passiert wäre, dann hätte ich wahrscheinlich versucht, kein Brot mehr zu essen.
Ich glaube, was was da einigen Leuten passiert ist, ist, glaube ich, das Schlimmste, das absolut Schlimmste, was manchen Menschen so passieren kann. Also das ist etwas, was man morgens nicht will. Steigen wir mal ein.
Ja. In welchem Jahr befinden wir uns?
Das war 1984, noch gar nicht so lange her.
Ja gut, gefühlt denkt man, war letztes Jahr, aber ist ja leider doch schon lange her.
Ganz genau, 84. Und es ist so gewesen, dass wir fangen an bei Frau Jella Schildgewalt. Frau Jella Schildgewalt wohnte in Hitzacker, in dem wunderschönen Ort Hitzacker und hatte dort eine kleine Familie, sie mit ihrem Mann und hat zwei Kinder gehabt und sie hat es jeden Morgen sehr früh aufgestanden, ist zum Bäcker gegangen, hat ihr Brot geholt und hat dann angefangen, die Scheiben zu schneiden für die Kinder, für die Schule, für den Kindergarten, für das kleinere Kind, für den Benno, den Kleinen. Und für ihren Mann Utz Schildgewalt. Utz mit dem Fahrrad, oder der war Schornsteinfeger, mit dem Fahrrad rumgefahren, nur in Hitzacker überall die Schornsteine sauber gemacht und so. So eine richtige Bilderbuchfamilie, muss man sagen. Jella Schildgewalt war selber auch Kindergärtnerin Und naja, die hat jetzt morgens ihr Graubrot abgeholt vom Bäcker, hat die Scheiben aufgeschnitten.
Schönes Mischbrot.
Schönes Mischbrot, ja. Ganz genau, so eine ganz knusprige, schöne, schöne, wie sagt man, Rösche, ne? So eine Rösche.
Bauernkruste.
Bauernkruste.
Ach, schön. Drauf. Sauerteigbrot.
Meine, was gibt es Schöneres, als eine schöne Scheibe frisches Brot aufzuschneiden?
Mega. Ich esse ja meistens beim frischen Brot gleich das halbe auf, weil ich es so geil finde, dass es so frisch ist.
Ja, und Jella hatte, was man früher viel hatte, hatte eine Brotmaschine, aber keine elektrische, sondern eine mit Hand. Das war so eine
hatten wir alte. Auch.
Ja, das hat von der Großmutter noch so ein Ding. Alles Picobello in der Küche, sowieso alles Picobello und so. Und Jella hat ihr Brot aufgeschnitten und merkt beim Aufschneiden schon, dass es so ein paar Mal knackt und so. Und ja, okay, die Kruste ist halt auch sehr, sehr knusprig von dem Bäcker, wo sie, den Namen des Bäckers sagen wir gleich auch noch, von dem Bäcker, von dem sie das gekauft hat, legt die Scheiben so auseinander und stellt fest, dass in dem Brot so ein Metallstängel scheinbar war, den sie jetzt mit der Brotmaschine durchgeschnitten hat. Mhm. In jeder Brotscheibe, in den vier Brotscheiben, die sie ausgebreitet hat, sind so kleine, dunkle Metallscheiben, also Metallstängel. Mhm. Mhm. Sie nimmt die so raus und legt die nebeneinander. Und am Anfang dieser Metallscheibe sieht sie, es steht was drauf, nämlich Ray-Ban. Das ist der Bügel von der Brille, von der Sonnenbrille scheinbar.
Ja, ja,
genau. In dem Brot gefunden. Ist natürlich, also.
Ist ja auch mega gefährlich eigentlich, wenn man es nicht merkt, ne?
Ja, na, wenn sie das dem Kind mitgegeben hätte und ich hätte das irgendwie den Schlitz, die
Speiseröhre.
Die Speiseröhre, da kommen wir ja noch dazu, genau. Ja,
ist schon übel,
ja.
Richtig übel.
Gut, also in dem Moment hat sie natürlich auch jetzt nicht so viel Zeit gehabt, hat einfach diese vier Scheiben beiseite gelegen, hat vier neue aufgeschnitten und hat sich aber vorgenommen, wenn sie denn übermorgen geht, ein neues Brot kaufen, weil das Brot hält ja meistens so zwei Tage für eine vierköpfige Familie. Dann wollte sie das beansprechen, dass da scheinbar irgendwas reingefallen ist oder so.
Ja, er wollte also beim Bäcker auch nochmal vorbei und sagen, hier, guck mal, das habe ich gefunden. Interessanterweise, am selben Tag entdeckt eine andere Frau, nämlich Dörte Klüsen, in der Nähe von Hitzacker, nämlich in Harlingen, die hieß so, entdeckt auch in ihrem Brot etwas. Also sie, das war nämlich auch dieses Mischbrot, Sauerteig-Mischbrot, die einen ähnlichen Gedanken hatte, dachte, naja, ist ja auch irgendwie ein bisschen, die hat mit dem Messer aufgeschnitten, sowas. Ja. Und merkte plötzlich auch Metall, aber wunderte sich, es war jetzt kein graues Metall, sondern es war Gold.
Gold, genau.
Und schnitt so ab und plötzlich merkte so, dass also wirklich es lag so, dass es direkt in einer Scheibe zu sehen war. Und es war ein Ring.
Genau.
Es war ein goldener Ring.
Genau, ein Ehering.
Ein Ehering. Mhm. Also würde man schon auch sagen, also es war so ein schlichter Ring. Ja. Aber es war ein Ehering, weil man konnte erkennen, dort war nämlich das Datum 7.3.1976 eingraviert.
Ja. Genau.
Also kein Name, aber der 7.3.76. Scheinbar ein Eheschließungsdatum.
Ja. Ich kann mir vorstellen, dass sie erstmal gedacht hat, da will ja jemand einen Eintrag machen. Es macht ja manchmal so, weißt du, dass man so einen Ring in.
Und kauft einen gebrauchten Ring und macht dann einen Antrag.
Nee, aber ich meine, wenn man so einen Ring findet, denkt man erstmal, man wird geheiratet.
Ja, ja. Sie
würde mir so gehen.
Sie hatte allerdings gedacht, als erstes, hat sie später zu Protokoll gegeben, sie hatte gedacht, dass das so eine Überraschung der Bäckerei war im Sinne von, wir verschenken was, also so wir verschenken Gold.
Ja.
Also so als.
Zumal der Bäcker ja auch Bäcker Goldmann hieß, ne?
Genau, das war Bäcker Goldmann.
Bäckerei Goldmann, genau.
Und deswegen war sie erstmal auch gar nicht stutzig, sondern hat sich auch ein bisschen gefreut. Mhm. Also, dass sie das gefunden hat und dachte so, wie geil. Also, muss ich vorstellen, hast du so eine Scheibe abgeschnitten, lag der Ring wirklich so wie eingearbeitet in dieser Scheibe drin. Ja. Also, perfekt, hat sie auch perfekt abgeschnitten. Ja. Hat sich also nichts Komisches bei gedacht. Erzählt das ihrer Arbeitskollegin, die haben beide auf dem Amt gearbeitet in Dannenberg. Ja,
genau.
Ihrer Arbeitskollegin, Jessica Lauchig, erzählt sie das und die.
Ja, und die hatte ja genauso, genau.
Und die sagte, das gibt's doch gar nicht, hast du auch gewonnen?
Ja.
Und ich so, ja, ich habe auch gewonnen, aber ich konnte nicht identifizieren, was es ist. Ich hatte auch Gold im Brot.
Ja.
Aber da stellte sich dann später raus, also die beiden Damen kamen nicht drauf, woher das kam, aber es stellte sich später raus, das war eine Goldfüllung von einem Zahn.
Zahn, genau. Ja,
das konnte man natürlich nicht so erkennen, genau. Das ist nur ein kleines Stückchen Gold.
Und sie hatte gedacht, sie hat so ein Gold-Nugget sozusagen.
Genau.
Aber das war quasi.
Das war ein richtig, das war so ein eine Doppelzahnfüllung war. Das war so ein richtig großes Ding, wenn man so zwei Karieslöcher nebeneinander in Zähnen hat, dann hat man das früher mit Gold gleich doppelt ausfüllen können. Das war so richtig, war schon ein ordentliches Ding, war fast ein Zentimeter lang.
Ein weiterer Bäckerkunde, und zwar Ignaz Rassel, fand in seinem Graubrot ein kleines Textilschild eingearbeitet. Hm. Und zwar stand auf diesem kleinen Schild, also er hat auch wieder das aufgeschnitten und so weiter, und unter der Rinde, direkt unter der Rinde, war ein weißes, kleines, helles Schild. Und er dachte erst, manchmal ist ja so auch auf so einem Brot auch so ein Papier drauf geklebt oder so. Ne? So eine Bauchbinde oder so.
Ja.
Hat er das rausgefummelt und so auseinander gemacht, und es war aber kaum noch zu erkennen, und da stand drauf Kevin Klein. Also das war so eine kleine Fahne.
Ja, aber es war
in der Unterhose.
Ja, aber meine ich, es war die Fake-Marke, weil es heißt ja eigentlich Calvin Klein, aber genau, da stand Kevin Klein.
Richtig.
Also es war Kevin Klein. War so ein nachgemachtes Ding.
Nachgemachte Unterhose.
Später hat man die Forensiker draus gemacht, dass es entweder aus Polen oder aus der Türkei kam. Und auch noch relativ neu war, genau. und die Spuren darauf hindeuten, dass es auf jeden Fall vom Ausland aufgrund des toxikologischen Befundes, da waren ja auch viele Schadstoffe drin, muss man sagen. Also immer aufpassen, wenn man Unterwäsche aus dem Internet kauft, sage ich jetzt mal, liebe Freunde, vorher mal durchwaschen, ja, weil nicht, dass der Ausschlag unten oben kriegst.
Also wir stellen fest, es gab einen Tag in 1984, wo viele Bäckereikunden ein Brot nach Hause gebracht haben, in dem sich Dinge befanden, die man normalerweise nicht in einem Brot, die nicht erwünscht sind, kann man sagen.
Absolut, ist ja total verunreinigt eigentlich.
Ganz genau.
Und man muss auch dazu sagen, Bäckerei Goldmann war ja damals auch der beliebteste Bäcker im ganzen Wendland.
Absolut.
Das heißt, da haben beliebt. Ja wirklich alle gekauft.
Ja.
Und man stellte nachher fest, dass also dieses Graubrot war ja so das, ich sag mal so das beliebte Standardbrot. Hm. Ja. Das kauften wirklich einfach fast alle.
Ja.
Erstmal. So, heute gibt's ja. Scheiße, mein Mikrofon ist jetzt runter. Du hast das festgemacht.
Halt fest die Scheiße. Verdammt. Mann, du hast so einen Kacktisch gekauft hier.
Tut mir leid.
Da ist die Unterkante, Leute. Die Unterkante von dem Tisch ist so abgeflacht nach innen. Jetzt sitzt der da wie so ein.
Egal, ich nehme das jetzt in die Hand. So, man muss.
Das ist wirklich die mega. Also
Entschuldigung an der Stelle. Wir werden das nachher vielleicht nochmal an der Stelle ein bisschen runterziehen, damit ihr keinen Schreck kriegt. Das
ja.
Also man muss jetzt ganz kurz, muss ich mal ganz kurz die Situation erklären. Das erinnert mich daran, wie als mein Reißverschluss beim Live-Podcast einmal vorher kaputt ist und ich dann mit Schürze sitzen musste.
Ja, jetzt quasi sitze ich in hier, Unterhose
jetzt
gesessen
sitze ich hier mit der Schürze. Drüber. Mit dem Mikrofon an dem Ständer befestigt, aber ich habe den ganzen Ständer mit Mikrofon in der Hand. Egal. Wir machen weiter. Bäckerei Goldmann war der beliebteste Bäcker im Wendland. Das heißt, viele kauften dieses Brot, und das war so eine Charge, sagt man ja auch, die war sehr, sehr groß.
Ja.
Goldmann hatte damals 32 Filialen im ganzen Wendland. Früher war das ja so, in jedem Dorf
hat sie einen
Bäcker.
Und die sind auch mit Bäckerautos rumgefahren.
Bäckerwagen und so.
Teilweise ja. Überall.
Und deswegen war die Verbreitung dieses Brotes extrem groß.
Extrem
man muss auch
groß.
Sagen, der hatte auch eine richtig große Bäckerei. Also es war keine Großbäckerei, aber ja. War schon eine richtig
schon ordentlich auf jeden große Fall. Bäckerei. Also, ich würde sagen, eine Stufe darunter. Also schon mit so Riesenkesseln und Riesenbacköfen und so weiter. Die haben ja sozusagen da, also richtig.
Die.
Große Menge.
Die haben
große
richtig,
Menge abgebacken.
Große
Brote. Die haben keine gebacken. Kleinen Brötchen gebacken, wenn nee. Du mich fragst.
Nee.
Jetzt war es so. Also an diesem Tag, diese von den Bäckerkundinnen, von denen wir gerade gesprochen haben, die sind jetzt alle, die fanden das alle natürlich ein bisschen komisch und auch ein Fremdkörper und so, aber die waren jetzt alle nicht total geschockt. So, und jeder hat ja auch seine Arbeit nachzugehen. Denn das ist jetzt nicht das erste Thema, worüber man sich da so aufregt, wenn man was im Brot findet, sondern dann schmiert man und sagt, okay, das mache ich. Nächstes Mal, wenn ich hinfahre, dann beschwere ich mich mal. Aber Herodes Chomsky,
das war doch der griechische Imbissbesitzer.
Der griechische Imbissbesitzer, der hat ziemlich viele Brote gekauft, weil der dieses Graubrot immer zu seinem Souvlaki mit dazu gepackt hat, weil er so schön die Suppe aufgesaugt hat. Also das hat immer so schön die Suppe mit aufgesaugt, das Brot. Und Herodes Chomsky ist ist wutentbrannt mit seinem, er hat so eine Schiebekarre gehabt und da hat er seine, hat er 42 Brote hat er immer, die hat er alle gebraucht.
Der hat ja richtig,
der hat richtig, der hat richtig so Flagge gemacht.
Ja, und alle haben ihm das Brot da halt auch immer mit.
Und er hat das vorher alles aufgeschnitten und das hat er aber festgestellt, dass sich in diesem Brot Körperteile befinden. Hm. Und zwar bunt, gemischt. Also
in einem Brot war, war ein ganzer Fuß drin. Ja, man muss es so sagen.
Man muss es auch mal aussprechen dürfen.
Der hat auch reingepasst, weil ist ja ein Fuß ist ein ungefähr Fuß, so groß wie ein großes Brot. So,
ja, genau. Haltet euch selber mal einen Fuß ans Brot, als Fuß.
Ja.
Dann seht ihr, der passt rein. Also er hatte einen Fuß im Brot teilweise. Er hatte auch einzelne Finger.
So ein bisschen wie ein Stein im Brett haben.
Genau, vor allem aus einem Brot hat er aufgeschnitten.
Hat er mehrere Scheiben Fuß rausgekriegt. Also muss man sich vorstellen, das sieht dann aus wie eine Sülze eigentlich.
Ja, genau. Eigentlich so eine schöne Sache. Wie so eine Terrine, ja.
Ja, wie so Fleisch eingebacken im Brot. Ja. Also manche machen da ein Rezept draus.
Ja.
Also, und das war so, war da so drin.
Der hat das ja auch fotografiert hier. Man sieht das ja, wie das hier alles so
ist. Diese Scheiben.
Wenn man es nicht besser wüsste, würde man denken,
das muss so.
Tisch in Portugal.
Ja, also sieht ein bisschen aus wie eine Spezialität, würde man fast sagen.
Auf alle Fälle, eine Scheibe, eine Brot hat er auch aufgeschnitten und da haben ihn dann zwei Augen angeguckt aus dem Brot, wie Bernd das Brot. Er war natürlich, der war zart beseitet, der Mann. Der war ja.
Naja, war natürlich auch total schockiert.
Kriegsdienstverweigerer und der hat.
Na klar, da ist man zart beseitet.
Für den war das alles. Und der hat es erstmal richtig fast in Ohnmacht gefallen.
Herodes.
Als,
trotz des Vornamens.
Ja, und dann hat er das Brot in diese Schiebkarre gepackt und es wutentbrannt in die Hauptzentrale in Hitzacker, die hinten in Hitzacker auf der Insel war. Eine richtig riesengroße
Filiale. Da war dann danach.
Mit Säulen und
danach alles. War da hinten noch ein Restaurant richtig. Drin und jetzt ist da auch wieder ein Restaurant, da so mit so einer großen Außenterrasse. Genau. Direkt an der Elbe vorne ist das.
Wunderschöner Blick und so, ne?
Das war früher die Großbäckerei.
Großbäckerei ist ja kein Ausdruck, das war ja wirklich riesengroß.
War eine Riesengroßbäckerei.
Ja. Und es war ja so, dass bei dieser Großbäckerei, da gab es auch einen kleinen Verkaufstresen, aber
also Werksverkauf
gab es. Genau, Werksverkauf, so hat man es genannt. Wir sind ja früher als Kinder in Berlin, sind wir auch von hinten an so eine Bäckerei rangegangen.
Und die Reste weggefressen.
Ja, wir haben gesagt, haben Sie Altgebäck? Und dann haben wir so eine Tüte alt, das ist kein Scheiß. Haben wir Altbäck, so ganz harte Kuchenkanten und so.
Aber das kenne ich noch, das kenne ich auch vom Prenzlauer Berg, als ich in Berlin noch gewohnt habe. Da gab es nämlich einen Bäcker, der nur Backwaren vom Vortag verkauft hat.
Ja, für einen halben Preis. Man muss sich spezialisieren.
Ja, also warum nicht?
Herodes ist auf alle Fälle da rangeschoben und hat da richtig ans Tor gebummert. Und die macht so eine Bäckerei, die macht ja relativ früh zu so einem Werksverkauf. Die haben ja um 10, also vormittags um 10, ist im Prinzip schon Feierabend.
Schon weil durch.
Die haben alles durchgebacken. Die
fangen ja nachts um 3 an schon.
Gut, und da wurde ihm aber aufgemacht und er hat gesagt, ja hier, was, ihr habt ein Riesenproblem, Leute. Ihr habt hier einen Menschen verbacken. Ihr habt hier einen Menschen verarbeitet. Ich habe hier einen Fuß im Brot. Das will ich nicht.
Ja, auf jeden Fall war die Frage, wie kommt dieser Fuß ins Brot?
Wie kommt der Fuß ins Brot?
Man informierte natürlich gleich die Bäckereiinnung aus Lüneburg. Da kam Piet Uphusen. Mhm. Der kam natürlich auch am selben Tag noch vorbei zum Inspizieren der Backstube und zur Spurensicherung.
Genau.
Also da sich sicher.
Die kennen das ja auch schon.
Die kennen das, passiert immer mal wieder. Ja. Also achtet mal drauf, wenn ihr ein Brot kauft. Das kann immer wieder passieren. Auch jetzt immer noch. Da kann immer mal irgendwie ein Finger drin sein oder irgendwas, was da reinfällt oder so. Gott. Weiß man, gibt's ja immer.
Wird alles nach bestem Wissen und Gewissen gemacht.
Aber kann halt passieren. Das ist wie ein Haar in der Suppe.
Richtig.
Ja, kann auch passieren.
So, Piet Uphusen.
Piet Uphusen macht also die Inspektion im gesamten Werk. Alle sind natürlich aufgeregt und man versucht so schnell wie möglich auch nochmal richtig zu putzen, wie das so ist. Es ist so ein bisschen wie wenn das Gesundheitsamt kommt, dann wischst du doch nochmal feucht durch. Das ist so.
Ja, und es war ja an dem Tag, war ja auch Petrus Goldmann war ja noch da, also der Chef.
Ja.
Ne?
Ja.
Der alte Patriarch, der dieses Unternehmen aufgebaut hat. Mit seiner Hände Arbeit, aus daraus ist das ja alles entstanden, so, ne? Und der war immer von morgens bis abends, weil der hat den Ablauf auch überwacht. Richtig guter Typ, ein sehr guter Mann.
Er hat ja immer gesagt, diese Bäckerei ist meine Kirche.
Genau.
Ja. Der hat ja diese Bäckerei gegründet, wie Petrus die Kirche, also da, wo heute der Petersdom steht.
Richtig.
So, es war ja auch so, Kirchengründung war, Petrus hat gesagt, hier steht die Kirche. Und so hat er das auch gemacht, ja.
Das war auch eine heilige Handlung für ihn. Ich meine auch,
absolut.
Auch Brot.
Jesus hat auch das Brot geteilt, gebrochen und geteilt und das war sein, das war sein Mantra, das war sein Ding, das war seine Religion eigentlich. Also der hat Backen hat der, das war sein Glaube. Ja, muss man sagen. Ja. Da steckt ja so viel drin. Menschen nähren, Menschen verbinden, Essen, Liebe geht durch den Magen. Ja. All das, ja, all das, das hat er da versucht zu machen und deswegen dementsprechend war er auch schockiert, weil sowas ja noch nie passiert ist.
Ja, genau.
Also, dass man vielleicht mal so einen Teigschaber aus Versehen im Kuchen mal, das kann er. Das ist schon mal passiert, aber jetzt so menschliche Reste. Man ließ dann also die ganze Mannschaft antreten. Die diensthabenden Bäcker und Bäckerinnen waren dort, Konditoren auch, wurden alle mit einbezogen. Die haben ja alles gemacht. Die haben ja von Praline bis Brötchen haben alles, die alles gemacht.
Alles war lief da übers Band.
Und
aber einer hat gefehlt.
Einer hat gefehlt und das war das, und zwar war das ein Schülerpraktikant.
Genau, Berthold Tuttelmann.
Berthold Tuttelmann hat gefehlt. Berthold Tuttelmann war einer, der war eigentlich Schüler der 10. Klasse. Der war aber schon 21.
Richtig.
Also
richtig.
Der hat das Problem, in der Schule wollte man ihn nun langsam mal raushaben. Der ist also mehrmals sitzen geblieben schon und dann haben sie gesagt, das letzte Ding ist, also auch wenn er den Schulabschluss nicht schafft, und da hatte er Goldmann ein großes Herz für, der gesagt, ich nehme den Tuttelmann
auf. Das war der Nachbar, der war die Tuttelmänner haben neben den Goldmännern gewohnt und darum hat er den einfach
hat er dann einfach gesagt, komm Edu, jetzt ewig
unter
in der Schule
Schwingen versauert. Genommen und hat ihn gesagt, komm, jetzt
kannst du gesagt, Jesus hätte das auch gemacht. Ja, so, das hat er also quasi ihn unter die Fittiche genommen.
Genau.
Das Problem ist, von dem fehlte jede Spur. Genau. Der arbeitete also seit einer Woche in dieser Bäckerei und er war weg.
Ja.
Und man stellte fest, also man hatte ja dann auch die Finger, da kamen ja immer mehr Kunden und Kundinnen und brachten Backwerk, wo menschliche Teile eingebacken waren. Ja. Und
es gab ja da auch eine riesen Rückrufaktion über den NDR2, die haben dann
also gesagt, da haben sich aber einige verschluckt beim Frühstück, Brot, muss man sagen, wirklich, also die gedacht haben, oh, das war ja das Brot, jetzt habe ich aber gerade aufgegessen.
Ja, einige dachten, das wäre so jetzt so Englisch Pie, das ist ja auch so ein eingebackenes, Pastete in Brot und so.
Jedenfalls kam raus, dass also Överpetters war natürlich eingeschaltet, die Polizei. Överpetters ermittelte und er sagte, wir brauchen natürlich noch den Nachweis. Also wie kam er jetzt drauf, dass das der war, der Tuttelmann? Das lag daran, dass Tuttelmann war ja schon aufgefallen in den letzten Jahren durch Diebstähle und Einbrüche. Und hat natürlich, also seine Fingerabdrücke wurden quasi schon genommen, die lagen vor in der Kartei.
Genau.
Und man hat also jetzt gehofft, und das war wirklich ein Hoffen und Bangen, und das war auch der Aufruf, der auch in der EOZ, in der LBJ-Zeitung gemacht wurde. Wir suchen immer noch Brot, wo noch Reste von den Menschen drin, also wo noch Teile drin sind, und vor allen Dingen suchen wir Finger.
Genau, das haben die über NDR 2, haben sie das dann einmal bei der Plattenkiste, also neben der Plattenkiste, die ist dann immer da gibt um 12 bis 14 Uhr oder so, haben die durchgesagt, die suchen noch zwei rechte Daumen im Graubrot von Goldmann.
Es kam dann ein Mann und der brachte wirklich einen Daumen mit und das war Guido Stump.
Genau.
Guido Stump brachte den Daumen, wie dann nachgewiesen werden konnte, von Berthold Tuttelmann. Das bedeutet, also man hat natürlich nachher das Puzzle langsam zusammensetzen können. Man hatte jetzt also schon mehrere Zähne gefunden, die Brille hat man gefunden.
Kugelschreiber mit der Aufdruck Goldmann backt.
Genau, also man hat alle Teile gefunden nachher, so bis auf den Unterleib.
Genau.
Also der Schienen, also die Weichteile hat man nicht mehr gefunden.
Man hat es ja vermutet,
nur noch Knochen.
Dass es so gewesen ist, dass er quasi oben den Kessel aufgemacht hat, wollte den dann irgendwie noch, wollte vielleicht nochmal nachbefüllen oder so, ist dann halt mit dem Oberkörper reingekippt und ist dann aber, erstmal wurde der Oberkörper in diese Planeten, Knethaken reingezogen und abgerissen quasi, sodass erstmal nur der Oberkörper verarbeitet wurde und dann ist langsam, weil dann natürlich auch denn
in der zweiten Schicht
kam dann der, also quasi dadurch, dass der Po, der natürlich auch schwer ist, denn oben an der Luke gehangen hat, der denn so hinterher reingefallen ist.
Ja.
Mit Hose und Stumpf und Stiel.
Man hatte sich vor allen Dingen ja nicht gewundert, dass der am nächsten Tag nicht mehr da war.
Genau,
weil man kannte die Tuttelmanns.
Ja.
man wusste, naja, ist ein bisschen schwierig und der Chef gibt dem hier eine Chance.
Ja, und es ist staubig einfach, in der Bude auch,
vielleicht das ist einfach, nicht gut. Ja, vielleicht ist er einfach nicht zur Arbeit gekommen und dachte so, weiß naja, nicht, bei so wie einem, das halt so ist. Genau. Das heißt, das wurde nachher vor bei Oeverpeters das ja auch ausgesagt. Man hatte sich nicht gewundert, dass der dann zum Praktikum nicht mehr auftauchte, weil man dachte, ja, der hat vielleicht abgebrochen oder irgendwie sowas. Aber der tauchte ja nicht auf.
Ja. So, nur hatten die aber gesagt, so, hatten die aufgerufen, dass diese Einzelteile wieder gebracht werden müssen, weil man jetzt auch nachweisen musste, dass Berthold, dass es wirklich auch Berthold war. Und dann hat man so ein großes weißes Laken ausgelegt in der Einfahrt, also da, wo man dann so rückwärts reinfährt mit so einem kleinen, mit so einer Arpe und so, wo man dann die Ware abholt in dem, in der Großbäckerei. Und da hat man dann die Sachen einzeln zusammengelegt, also eine Brille dann so dahingelegt, wo so der Kopf liegen könnte. Und der hatte noch so einen kleinen Ohrring auch schon gehabt auf der linken Seite. Hier so, die haben sie auch dahin gepackt. Und dann so eine kaputte, so eine total durchgenuckelte Uhr, die dann an seinem Handgelenk war und so.
Also
seine
man konnte Kleidung quasi alles rekonstruieren. Genau. Also man hat nachher durch die Rückrufaktion fast eine Woche später hat man mehr oder weniger nachher fast alle Teile von Berthold wieder finden können.
Und auch abgelichtet, also wir haben es jetzt hier zwar bloß in Schwarz-Weiß.
Also es fehlten natürlich ein paar Sachen, das heißt, es bedeutet natürlich auch für die Menschen im Wendland, die das Brot aufgegessen haben und vielleicht ein bisschen von der hartgesottenen oder von der blinden Sorte sind, kann ja auch sein. Also ja, Leute, das einfach
wenn ich manchmal nachts aufstehe und mir eine Stulle schmiere, weiß ich auch nicht, was ich esse.
Ja, ja, dann denkst du, ist vielleicht ein bisschen hart. Manchmal ist ja so ein, man will ja manchmal auch so ein hartes Brot. Ich mache das manchmal mit altem Brot, schneide ich auf, mache ein bisschen Olivenöl und reibe da so ein bisschen Knoblauch drauf und dann haue ich mir das in den Ofen und dann wird das ja so kross. Und da werden einige wahrscheinlich gar nicht,
wenn deine Kniescheibe dabei ist, weißt du gar nicht genau.
Weißt du nicht, da ist halt so, da isst du dann Patella statt Paella, weißt du?
Ja.
So, und das wird ja, das werden ja einige noch gemacht haben, deswegen konnte man diese, den, also quasi den Körper von Berthold Tuddelmann nicht mehr ganz rekonstruieren.
Ja, aber auf dem Foto sieht man schon, also wirklich, also man kann, das ist so ein bisschen, erinnert mich so wirklich so ein bisschen wie an Max und Moritz, wo die dann so diese Körperteile so nachstellen sozusagen, wie so ein kleines Außenmuster.
Mich hat so ein bisschen an archäologische Ausgrabungen
erinnert,
wo man so ein altes Skelett findet und dann das versucht, dann jeden kleinen Scheißknochen da abzustauben und wieder zusammenzusetzen, wo ich ja immer sehr erstaunt bin, wenn so Archäologen sagen, das sieht man doch. Das ist doch, der wurde mit stumpfer Gewalt und hier, und das war eine Frau und die hat sich noch gewehrt.
Ja.
So anhand der Knochen, die aber schon Steine sind. Aber gut, dafür studieren die Leute, ne?
Ja, auf jeden Fall. Damit konnte man einwandfrei nachweisen, dass leider Berthold Tuttelmann in seinem Arbeitsprozess in diese große Graubrot-Mischmaschine gefallen ist, da komplett mit durchgemöllert wurde und hinterher klein gehackt und in die einzelnen Brotformen abgebacken und dann verteilt.
Und das war ja nachher die Conclusio des Falls. Oeverpeters hatte zwischendurch aber ermittelt, ob es nicht vielleicht doch jemanden hätte geben können, der ihn da reingestoßen
hat. Das war ja der gerade der Knackpunkt.
Also man, das heißt, er hat ja unglaublich viele Verhöre auch und Befragungen durchgeführt, um rauszukriegen, gab es Feinde, gab es Motive, dass irgendjemand in der Nachtschicht ihn da reinschubst. Mhm. Und unter anderem hat er da zwei Männer im Verdacht gehabt, beziehungsweise in befragt. Das war Timo Schlachtweber und Rainer Hausmann.
Genau.
Ja, die beiden hat er also quasi, weil das waren ja die Nachtschichtleiter.
Und das war auch so eine eingeschworene Gemeinde, die beiden.
Genau, das waren gelernte Bäcker beide. Genau. Also Timo Schlachtweber war der Bäcker und Rainer Hausmann war der Konditor.
Genau.
Ja. Man konnte den beiden dann nichts nachweisen, weil man ja keine Spur, die Spurenlage ist nicht hergab. Es wären dann höchstens Indizien gewesen, also im Sinne von Alibi haben oder nicht. Die waren an dem, in der Nacht da, aber gaben an, dass sie nicht in der Backstube waren, sondern gerade, also
im
beim vermuteten Zeitraum kann es nur gewesen sein, dass die draußen waren und geraucht haben.
Ja, und man wusste aber auch, also ich habe hier auch ein Foto von den beiden, ich finde, die sehen beide aus fast wie so fast wie Zwillinge, also ich finde sie sich unheimlich ähnlich mit ihren schwarzen, zotteligen Haaren so ein bisschen und so.
Also ja, wie so zwei Brötchen, die man im Doppelpack verkauft, die so aneinander kleben, die man so auseinanderreißen muss. Zwillingsbrötchen. Ja,
genau, sowas in der Richtung.
Und die hatten ja beide auch den Spitznamen, weil sie sich so ähnlich waren, das waren die beiden Schusterjungen.
Genau.
Ja. Richtig. Also wer im Backhandwerk ein bisschen Bescheid weiß, weiß, dass Schusterjungen so Roggenbrötchen
sind. Genau, so Roggenbrötchen. Und die haben immer, und das war so ein bisschen auch, was dabei aber nie rauskam, die haben in ihrer Pause immer zusammen Karten gespielt. Mhm. Und wer verlor, musste immer irgendeinen also irgendwas machen. Meistens hat es damit zu tun gehabt, einem anderen einen Streich zu spielen, wie zum Beispiel was in die Schuhe reinzumachen in der Garderobe, wenn die jetzt dann in den, dass sie dann irgendwie ein rohes Ei im Schuh hatten oder irgendwie sowas. Aber auch härtere Sachen. Und darum kamen die da in Verdacht.
Und sowas in der Art bestätigte sich dann auch später, nämlich ein paar Wochen später kam noch mal so bei einem mitgehörten Gespräch zwischen diesen beiden raus, dass eben genau in dieser Nacht auch wieder so eine Streichaktion geplant war oder beziehungsweise sowas. Nur diesmal sollte nicht entweder der Schlachtweber oder der Hausmann das Opfer des Streiches sein, sondern Schlachtweber gewann gegen Hausmann im Kartenspiel. Ich glaube, die hatten damals 66 gespielt.
Genau.
Und er hat gesagt, nee, diesmal machen wir es so, du musst etwas tun, wenn du verlierst. Und Hausmann musste etwas tun, und zwar musste er quasi das Mahlwerk, wie heißt das, das Knetwerk des riesengroßen Bottiches, das hat ja so einen Durchmesser von 4,50 Meter gehabt. Ja, also das
riesengroß, wie ein Schwimmbecken.
Hat den quasi blockiert.
Genau.
Also hat quasi ein, das hat man später dann auch in den Broten auch gefunden, hat einen Besenstiel da reingesteckt. Damit blockierte das. Und Bertolt Tuddelmann war ja derjenige, der die Aufsicht hat, also der quasi aufpassen musste, dass alles läuft. Und der hat sich gewundert, warum da diese Rotation gestoppt ist. Und deswegen war das der Grund, warum Bertolt Tuddelmann da rein quasi reinguckte und versuchte, diese Blockade zu lösen. Die Blockade kam nämlich nicht einfach nur von der Maschine, sondern die wurde herbeigeführt von Rainer Hausmann.
Durch einen dummen Jungenstreich.
Durch einen dummen Jungenstreich. Ja. Und der wurde eben von Kollegen mitgehört. Das Problem daran ist, das mag ja alles sein, aber das ist halt kein Verbrechen.
Nee.
Das hat zwar dahin geführt zu einem, ich muss mal sagen, eigentlich einen dummen Unfall.
Ja, ist ein Unfall, ja.
Aber es war, jetzt war weder Mord noch Totschlag noch irgendwas, sondern es war einfach ein Unfall eigentlich, ja. Und trotzdem müssen sie sich gefallen lassen, dass sie da eigentlich schuld dran waren. Der Hausmann, weil er hat natürlich Schelte gekriegt und Riesenaufreger und der wurde gekündigt und die letzte Torte, die er gemacht hat, war eine Torte, wo überall aus Marzipan so Finger und
so ein bisschen
Augen.
Wie so eine Halloween-Torte. Und,
genau, wie so eine Halloween-Torte, so eine dreistöckige mit Himbeerguss war da drauf, so das Blut und sowas und so. Und das hat er hinterlassen als letzte Torte der Bäckerei Goldmann, denn man muss auch sagen, diese Bäckerei bestand danach leider auch nicht mehr lange, weil Piet Uphusen, der Kontrolleur der Bäckereiinnung, hat diesen Betrieb dann schließen müssen.
Ganz genau, ja.
Also, Petrus Goldmann konnte nicht glaubhaft machen, dass er diesen Skandal, dass das irgendwie in Zukunft nicht mehr passieren wird und so. Also er konnte sich auch gar nicht leisten, diese Sicherheitsmaßnahmen,
Genau.
Ne, so dass man da gar nicht blockieren kann und so. Es hätte alles neu sein müssen. Das hätte
alles computergesteuert und doppelt gesichert. Das Einzige, was man jetzt aber noch kriegt, ich meine, die Bäckerei Goldmann gibt's seit dieser Zeit ja nicht mehr. Die mussten ja, wie gesagt, schließen.
Ja.
Aber was jetzt immer noch gibt, es gibt ja immer noch den Goldbengel bei Warnecke. Und das ist immer noch so ein bisschen, so eine Erinnerung an diese Zeit auch, wo noch so ein bisschen mehr Handwerk auch war. Auch
ja, Handwerk war ja hier auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes das Stichwort.
Ja,
genau. Ja, finde ich.
Ist eine furchtbare Geschichte.
Ist furchtbar. Ich bin wirklich froh, dass ich sehr viel selber backe.
Ja.
Willst du das Brotbuch mal mitnehmen? Oder kaufst du weiterhin beim Bäcker
dein Brot? Ich kaufe trotzdem weiterhin beim Bäcker.
Hast du nicht so ein Problem mit?
Ich habe nicht so ein Problem mit.
Wenn du da.
Aber also, das ist irgendwie auch schon eine schöne Geschichte gewesen, muss ich sagen. Alles, was wir hier erzählen, ist zu 100% wahr, bis auf den Teil, den wir uns ausgedacht haben.
Meine Damen und Herren, das war Spontane Verbrechen mit Martin Papke und Stefan Zieron. Vielen Dank fürs Zuhören und passen Sie auf sich auf.